Ich möchte alle 5 Einheiten, die wir gemacht haben, kurz umreißen und kurz Rückschau machen. Das erste hätte ich genannt Vorbereitung. Da haben wir gesprochen, wie die Israeliten über den Jordan gehen. Ja? Das war eine Zeit der Vorbereitung auf das gelobte Land, auf ihr neues Leben im gelobten Land, wo sie dann das Land einnehmen durften, aber auch mussten und sollten. Und Gott hat sie vorbereitet mit diesem Wunder, das wir eigentlich ein bisschen näher betrachtet haben, mit diesem Wunder, dass der Jordan stehen geblieben ist. Und diese Leute, die damals losmarschiert waren, waren ja fast alle, außer Josua und Kaleb, glaube ich, in der Wüste geboren. Die hatten die Gefangenschaft selber nicht erlebt. Also die waren ja nicht Sklaven in Ägypten. Die waren schon in der Wüstenzeit, also als das Volk ausgezogen war, geboren. Und sie hatten auch sehr wahrscheinlich nicht erlebt die Zeit, wo Gott also die 10 Gebote gegeben hat. Das ist ganz am Anfang passiert von diesen 40 Jahren. Und sie haben selber, glaube ich, Gott noch wenig so spürbar vielleicht erfahren. Und Gott gibt ihnen ein neues Wunder, ja? Ein wirklich krasses Wunder, wo sie einfach merken, dieser große Gott ist unser Gott, der stellt sich hinter uns. Das war die erste Einheit. Das zweite habe ich genannt Zubereitung. Da haben wir uns angeschaut, Jesus stirbt, die Jünger sind ganz, wie sagt man, desillusioniert, sind ganz enttäuscht, sind verzweifelt. Ihr Meister, den sie so geliebt haben, der ihnen so viele tolle Sachen über das Reich Gottes erzählt hat, stirbt wahrhaft an diesem Kreuz. Und sie haben gehofft, dass er doch die Macht übernehmen wird, dass er doch dieser starke Führer werden wird. Viele haben es wahrscheinlich auf politischer Ebene gehofft und gedacht. So war es nicht. Jetzt sind sie desillusioniert. Jesus kommt zu ihnen am dritten Tag nach seinem Tod, also gibt es die Auferstehung, und er kommt. Und sie können es nicht fassen. Aber er kommt in ihre verzweifelten, verletzten, enttäuschten Herzen, ja, und er bleibt 40 Tage, kommt er immer wieder, erscheint ihnen, spricht weiter vom Reich Gottes, fügt offene Enden zusammen, Dinge, die sie zwar gehört haben, aber nie richtig einordnen konnten, nie richtig verstanden haben, richtig begriffen haben, fangen an, schlüssig zu werden für sie in dieser Zeit. Sie fangen zu begreifen an, was das alles wirklich soll. Sie fangen das Reich Gottes zu spüren in einer anderen Art und Weise wie vorher. Und sie werden bereit, dass sie selber dann hinausgehen. Aber sie sind zubereitet worden von Jesus. Ich möchte nur diese 3 Beispiele, die wir in der Bibel auch haben, die haben wir kurz erwähnt. Er geht ja mit allen anders um. Der Petrus ist klar beschrieben, der eben Jesus 3-mal verleugnet hat, weil er zuerst glaubt, wenn alle dich verlassen, ich mach das doch nie, ich gehe mit dir mit bis ans Ende. Ja? Und noch bevor er bis zum Kreuz kommt, verleugnet er ihn 3-mal. Aber Jesus hat das auch schon vorausgesagt. Und als er das merkt, weint er bitterlich. Er merkt, ich kann nicht so treu sein, wie ich gern möchte. Und er hat tiefe, wahrscheinlich Enttäuschung über sich selber, tiefe Reue in seinem Herzen. Aber nach der Auferstehung geht Jesus 3-mal auf ihn zu und sagt, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Also im Detail kann ich das jetzt nicht ausführen, weil da gibt es auch, glaube ich, von der Sprache her andere Bedeutungen. Aber er geht 3-mal auf ihn zu und sagt, liebst du mich? Und dieser Petrus muss beschämt sagen, ich liebe dich mit der Liebe, wie ich es kann, aber nicht mit der, wie ich vorher geglaubt habe. Ich glaube, ich habe die übertriebene Liebe, mehr als alle anderen. Aber ich habe nur diese eine menschliche Liebe, so wie ich es halt mir. Aber so liebe ich dich wirklich, ja? Und Jesus sagt jedes Mal, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, also im Kontext, also sagt er das halt im Wesentlichen. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Du brauchst nicht mehr haben, das mehr gebe ich dir. Aber gib mir das, was du hast. Also mir ist bei der Vorbereitung so eingefallen, keiner von uns ist qualifiziert, von sich aus Jesus zu folgen. Ja? Keiner von uns. Jeder hat irgendwo Dinge, die ihm fehlen. Aber Jesus disqualifiziert keinen. Also Jesus sagt zu niemandem, ja, die kann ich nicht brauchen, weil du hast den und den Fehler, ja. Und mit dir kann ich schon gar nichts anfangen. Denk mal dran, was du gemacht hast. So ist er nicht. Er vergibt und jeder kriegt eine Chance. Jeder darf ihm folgen. Und er stattet dich dann aus. Also er gibt die Qualifikation. Dann mit einem Thomas, dem Ungläubigen, sagt man, ja. Geht er ganz anders um, ja. Der will seine Seite berühren. Er darf es tun. Und dann spricht er ein paar Worte zu ihm, die sicher zum Thomas speziell gesprochen haben, ja. Der wusste, seine Schwachstelle war, wenn ich was nicht sehe und nicht angreifen kann, dann ist bei mir mit Glauben nichts da, ja. Oder die Emmausjünger, ein anderes Beispiel, die diskutieren ewig, erzählen diesem Jesus, diesem fremden Begleiter, alle möglichen Geschichten über ihn, ja. Die sind voll drinnen, aber im Lamentieren eigentlich, ja. Verstehst du nicht, bist du der Einzige, der diese Geschichte noch nie gehört hat, kennst dich nicht aus, und sie erzählen ihm die Geschichte in Länge mal Breite, ja. Den ganzen Weg bis Emmaus. Und Jesus gibt sich nicht gleich zu erkennen, aber er bricht mit ihnen das Brot. Und auf einmal fallen ihnen die Schuppen vor den Augen und sie sagen, brannte uns nicht das Herz. Eigentlich haben wir es gespürt, ja. Aber wir waren so in unseren Denkschemen und Denkmustern drin, dass wir nicht gleich erkannt haben. Aber er gibt sich zu erkennen. Und so denke ich, dass jeder von uns seine eigene Schwachstelle hat, ja, wo Jesus ganz besonders hinein möchte und ganz besonders sagen möchte, dich brauche ich, obwohl das und das in deinem Leben ist. Ich komme dort hinein und ich helfe dir. Und gehen wir gemeinsam weiter, sozusagen. Das war das Zweite. Die letzten 3 Stunden habe ich das Gefühl, dass Gott so Ich-Botschaften gegeben hat. So habe ich es im Nachhinein formuliert. Ich bin ein heiliger Gott. Das erinnert mich sehr an das erste und überhaupt das erste Gebot. Und auch, was er denn im Neuen Testament sagt, Jesus, es gibt 2 Gebote, ne? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Aber das erste ist, liebe Gott mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du hast. Und darum kommen wir erstens nicht herum, aber es ist auch das Wichtigste, dass wir ihn wirklich anerkennen, das habe ich damals auch, also in dieser Stunde auch gesagt, dass er wirklich ein heiliger, unendlich großer, gewaltiger Gott ist. Und dass uns bewusst ist, wir dürfen ihm dienen. Und Jesus hat uns freigemacht und uns zu ihm hinaufgezogen. Ja? Und wir dürfen nicht verfallen und diesen Gott hinunterziehen in unser kleines Schema, in unser kleines Denken und mit ihm verhandeln und verfahren, als wie, naja, du bist halt ein Kumpel, ein bisschen Platz hast du schon in meinem Leben, aber alle den ersten Platz gebe ich dir nicht, weil die möchte ich mir selber behalten, ja. Er ist ein heiliger Gott, der uns diese Ehre gibt, seine Kinder zu heißen. Das zweite war, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um euch. Da haben wir das Herz angeschaut. Ja? Dass die wenigsten von uns haben ein nicht verletztes Herz. Ja? Aus Kindheit, aus Erfahrungen, aus allem Möglichen im Leben haben sehr viele von uns Wunden mitbekommen. Haben ein zerbrochenes Herz. Und ganz egal, ob es viel Zerbruch da war oder wenig, Jesus kommt und sagt, ich kümmere mich um diese Sachen. Um deine Verletzungen. Und ich lege den Mantel meiner Liebe um dich. Wir haben es in diesem Psalm, wer es auch gehört, wenn mich auch Vater und Mutter verlassen. Es gibt ja Leute unter uns, die Vater und Mutter nicht so erlebt haben, wie es halt sein sollte. Ja? Liebevoll, fürsorglich. Aber Gott ist dann Vater und Mutter für dich. Er möchte diese Stelle einnehmen. Und er kann es. Er kann das ersetzen oder wieder gut machen. Und das Letzte, davon ist am Anfang schon viel die Rede gewesen, letzte Stunde, die wir gehabt haben miteinander, lass los. Alle schweren Lasten. Königreich Gottes denken, ist nicht, dass wir mit schweren Lasten durchs Leben gehen, sondern mit einem leichten Joch beladen. Ja? Wir haben was zu tragen, wir kriegen was zu tragen, aber es wird angepasst sein auf unser Vermögen, auf unsere Fähigkeiten, auf uns als Person ist das angepasst, das Joch. Und Jesus trägt den Megateil und wir tragen sozusagen mit ihm mit, aber einen leichten Teil, den wir auch leicht tragen können. Und immer wenn wir zu schwere Lasten haben, dürfen wir sie abgeben am Kreuz und ihm überlassen. Wovon ich nicht geredet habe das letzte Mal, was aber wahrscheinlich ganz wichtig ist, dazu zu erwähnen, ist Vertrauen. Ich kann nur was loslassen, wenn ich vertraue, dass das auch gut wird. Wenn ich ein Stück weit schon Vertrauen habe, derjenige, dem ich das gebe, kümmert sich auch dann um die Sache. Wenn ich das nicht habe, wenn ich Gott nicht vertrauen kann, tue ich mir es sehr schwer loszulassen. Wenn mein Bild von Gott noch ist, naja, dem kann ich nicht trauen, ja, dann gebe ich ihm auch meine Lasten nicht. Warum auch? Ja? Wenn ich glaube, dass ich ihm nicht trauen kann. Das tut man dann eigentlich nicht. Ja? Also Vertrauen ist eine gute oder eine wichtige Voraussetzung. Dass wir Gott vertrauen können, er macht es wirklich gut und er hat gute Pläne, wie es heute schon irgendwann gesagt worden ist. Gute Pläne, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Ja, und da bin ich auf, für mich, ein sehr schönes Thema gestoßen. Über das Vertrauen bin ich wieder auf den Johannes den Täufer gestoßen. Den habe ich letztens schon einmal erwähnt. Da habe ich aus dem Matthäus was zitiert, dass es dort heißt, schafft Raum in eurem Herzen. Er hat zur Umkehr aufgerufen, bei Johannes der Täufer. Und er hat gesagt, schafft Raum in eurem Herzen. Macht Platz für Jesus. Es kommt nämlich der Erlöser. Und das sind wir auch sozusagen in der Adventzeit ein Stück weit haben wir das auch wahrscheinlich praktiziert. Ich habe es zumindest angeraten, dass wir oft einfach in die Stille gehen und uns zu den Füßen Jesu setzen. In unserem Herzen Raum schaffen, dass er sprechen kann, dass er neu kommen kann, die Dinge uns neu zeigen kann und Neues tun kann. Und im Johannes-Evangelium gibt es dann diese Stelle, wo der Johannes der Täufer, wieder ein anderer eben, der Täufer Jesus getauft hat. Und am nächsten Tag kommt Jesus wieder dort vorbei, kommt auf ihn mehr oder weniger zu. Johannes sieht ihn, schaut seine Jünger an, die halt ihm schon gefolgt sind, und sagt, seht, das Lamm Gottes. Und was machen diese Jünger? Sie gehen weg vom Johannes und folgen Jesus nach. Zwei machen das. So ist es beschrieben. Zwei machen das. Und dann gehen sie auf Jesus zu und stellen eine Frage. Und für mich war diese Frage immer ganz was Seltsames. Warum fragt man sowas? Meister, wo wohnst du? Ich habe mir lang gedacht, wenn ich ein Gespräch anfangen will, dann frage ich dem Typen doch nicht, wo er wohnt. Ja? Das ist für mich so fremd gewesen. So fange ich doch kein Gespräch an. Ja? Habe ich lang gedacht. Aber ich habe mittlerweile anderes Verständnis dazu bekommen. Meister, wo wohnst du? In dieser Frage verbirgt sich ganz viel, glaube ich, wenn man es aus der Zeit heraus versteht. Damals hat es ja oft Meister gegeben, die halt ihre Sache gut gekannt haben, Schriftgelehrten und so weiter, die vielleicht auch eine neue Theorie vertreten haben. Die haben Jünger um sich versammelt. Und die Jünger haben ihr Leben mit denen geteilt. Die haben mit ihnen auch gewohnt. Stimmt das? Die haben mit ihnen gewohnt, 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit. Ja? Und eine Frage, Meister, wo wohnst du, war wahrscheinlich eine Aufforderung. Ich möchte dein Jünger werden. Darf ich mit dir mitgehen? Da ist mehr dahinter gesteckt, als nur das Interesse. Wo hast denn du dein Haus oder wo schlafst du heute Nacht oder so. Da ist viel mehr dahinter gesteckt. Und ich habe jetzt eine Seite voller kurzer, einfacher Sätze aufgeschrieben, was das bedeuten könnte. Meister, wo wohnst du? Und vielleicht fühlst du dich bei dem einen oder anderen angesprochen oder du kannst deinen eigenen Satz formulieren. Damit möchte ich nämlich später, ich lese es dann noch einmal vor, ins Gebet gehen. Ich glaube, dass heute der Tag ist, wo zumindest ich sagen kann, hey, wir haben jetzt eine Zeit gehabt, wo ich euch einiges gesagt habe, jetzt kommt der Meister. Wie geht es jetzt zum Meister? Der Meister wird euch speziell über die Weihnachtszeit weiter lehren, weiter Dinge zeigen. Geht zum Meister, geht mit ihm mit. Es könnte heißen, Meister, wo wohnst du? Es könnte für uns, für dich, für mich heißen, ich will dein Jünger sein. Ich will von dir lernen. Ich will viel Zeit bei dir und mit dir verbringen. Ich will meine ganze Zeit bei dir und mit dir verbringen. Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte mehr verstehen von diesem Reich Gottes. Lehre mich bitte. Ich möchte einfach sehen, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit ihnen redest, wie du sie berührst, wie du sie anschaust. Ich möchte einfach sehen, wie du einen Tag verbringst, was dir wichtig ist an diesem Tag. Ich möchte aber auch deine Hand auf meiner Schulter spüren, dein Wohlwollen für mich und deine Annahme empfinden. Ich möchte bei dir Geborgenheit erleben. Ich möchte sehen und verstehen, wie du die Dinge tust und wie du die Lage in der Welt einschätzt. Ich möchte aber auch von dir erfahren, dass du selbst mich befähigst und mich sendest, anderen zu dienen. Das sind die Sätze, die werde ich später noch einmal vorlesen. Die habe halt noch ich formuliert, du kannst deinen eigenen formulieren. Aber so in die Richtung können wir auf Jesus zugehen. Jesus bitten, in diese Beziehung hineinbitten, ja, noch näher und konkret zu werden. Werde konkret, mich zu lehren. Werde konkret, mir Gegenwart zu zeigen, ja, oder mir Annahme zu zeigen. Ich kenne das nicht. Ich habe das als Kind nie erfahren, dass mir jemand die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, hey, du bist super, du machst das gut. Jesus, mach du das bei mir, ich kenne das nicht. Ja, so können wir im Gebet zu ihm kommen. Was wir in den letzten 5 Wochen hauptsächlich gemacht haben, hätte ich gesagt, ist Beziehung zu Jesus aufbauen. Ja? Anzufangen, Beziehung zu Jesus aufzubauen und tiefer zu pflegen. Und das ist eigentlich im christlichen Glauben das Fundament. Ohne dem geht nichts. Ja? Und immer wieder mal ist es wichtig, dass wir innehalten und das Fundament anschauen. Ist es noch in Ordnung? Ist es brüchig? Oder möchte Gott sowieso etwas reparieren und vergraben? Immer wieder mal ist es gut, wenn wir es um solche Phasen nehmen. Und jetzt hat es offensichtlich Gott eingeleitet, dass das jetzt dran ist für uns. Ja? Und wir nutzen die Chance. Wir tun das. Wenn wir ein Gebäude bauen, so wird da jeder verstehen, dass das Gebäude nur dann fest und stabil ist. Wir haben ja eine Architektin unter uns, die Stefanie, die wird das bestätigen. Ein Gebäude, das stabil ist, das bleibend sein soll oder halt dauerhaft auch, wie sagt man, den unguten Umständen, Unwetter und auch, was weiß ich, Erdbeben standhalten soll, braucht auf alle Fälle ein festes, gutes Fundament. Ich habe ein Bild mitgebracht oder 2 oder 3. Wir wollen ja nicht so ein Haus bauen, wenn ihr das seht. Das ist, ich gebe es dann rum, man sieht schlecht. Da oben, das ist ein Lego-Haus, ja, das ist einfach so gestellt. Ein Lego-Haus, das auf Sand steht und schaut mal, wie das Haus steht. Sehr, sehr schief eingesunken. Wenn das Fundament nicht fest ist, gut, ich meine, zuerst muss einmal so ein Haus soll nicht auf Sand gebaut sein. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber wir haben ja Jesus. Wir stehen einmal auf alle Fälle auf Jesus. Aber ich kann mein Fundament auch nicht sehr stabil bauen und dann kann es auch sein, dass mein Gebäude kippt. Das wollen wir nicht, oder? Weil ein Gebäude, das kippt, das ist auf der einen Seite mehr belastet als auf der anderen und irgendwann stürzt es zusammen. Du kannst auch nichts draufbauen, ja? Das ist dann einfach in sich schwach. Und unten, das, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, da steht, dass das ein Hochhaus in Shanghai gewesen sein soll, das mit einem brüchigen Fundament gebaut worden ist. Und das ist, wie es da gestanden ist, einfach zurück umgefallen. Ja? Einfach so, weil es quasi kein gutes Fundament hatte. Ich gebe es herum und schaut es euch an. Es ist einfach, um zu das bildlich zu haben. Ein Fundament ist was ganz, ganz Wichtiges. Im zweiten Bild habe ich so ein Fundament herausprobiert, oder der Georg hat es gemacht. Es ist leider ein bisschen unscharf, weil es ein kleines Bild war wahrscheinlich. Wenn du so ein Fundament nur selber anschaust, ist es nicht besonders schön. Da ist nichts dran. Ja? Nur Fachleute können das anschauen und beurteilen und sagen, super, das ist ein tolles Fundament. Ja? Ein anderer schaut hin und sagt, was, da soll ein Haus stehen? Schaut nicht ganz was gleich. Wenn man das hinten anschaut, sieht man, was ungefähr drauf kommen soll. Ja? Es ist auch nicht das schönste Haus, aber es ist ein Gebäude, das eine gewisse Stabilität haben wird. Also ich meine damit nur, sich mit dem Fundament beschäftigen, ist nicht immer das glorreiche Große, sondern eher das Nüchterne und das nicht so, also nach außen hin passiert da nicht viel, wenn ich ein Fundament baue. Ja? Da sieht man auch noch nicht, was da drauf kommt. Aber wenn diese Grundlage nicht da ist, wird das Gebäude, das gebaut wird, nicht fest sein können. Das ist auch schon alles, was ich zum Fundament sagen will. Und wir wollen ja nicht, dass wir am Ende einmal dastehen. Also ich habe ja gesagt, Fundament heißt Beziehung mit Jesus bauen. Eine feste Beziehung, eine gute Beziehung bedeutet ein gutes Fundament haben. Wir wollen ja nicht einmal dastehen, wie, ich weiß jetzt nicht, wo die Bibelstelle ist, aber ich kann sie ungefähr zitieren, wo die zu Gott kommen oder zu Jesus kommen, einmal am Ende ihrer Zeiten und sagen, Herr, Herr, warum beachtest du uns nicht? Haben wir für dich nicht alles Mögliche gemacht? Gepredigt, geheilt und Leute befreit und Wunder gewirkt. Und gilt das alles jetzt nichts mehr? Bedeutet dir das nichts? Und Jesus oder sagt dann darauf hin, oder Gott sagt dann darauf hin, weg von mir, ich kenne euch nicht. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht, das ist ja schlimm. Wieso kennt er sie nicht? Das ist ja eigentlich eine schlimme Aussage. Aber er kennt sie dann nicht, wenn sie ihn nicht im Herzen gehabt haben. Wenn sie das alles nur aus, was er sich Ruhmsucht, Geltungsstreben gemacht haben, ja? Man kann viel in der Gemeinde Gottes wirken. So aus, sozusagen, aus mit viel Geschick, mit einigem Wissen kann man viel Gemeinde bauen, ja? Aber,
oder Humanismus.
Ja, oder humanistische Sachen, ja? Das ist täuschend ähnlich. Aber das Wesentliche ist, dass Jesus in deinem Herzen lebt. Und das ist das Fundament. Und wenn er in deinem Herzen lebt, dann wird er nie sagen, weg von mir, ich kenne dich nicht. Ja, dann kennt er dich ja. Und dann ist es ganz wurscht, ob da ein großes Gebäude draufkommt oder ein kleines. Das ist nicht wichtig. Aber dass er in deinem Herzen Raum findet, das ist wichtig und zentral. Und ich denke, wenn wir das alles beachten, dann wird Jesus dastehen und ich glaube, er tut es. Ich glaube, er schaut auf uns runter und er macht so.
Ein Like.
Er sagt, das mag ich. Das hat nämlich mein Sohn ausgedruckt. Er hat es zu viel gehabt, er hat das nicht braucht. Er hat gesagt, das nehme ich mit, das passt mir heute zu. Nehme ich dieses Like. So viel heute. Ich möchte wirklich dastehen und sagen, seht das Lamm Gottes. Und auch auf die Weihnachtszeit bezogen. Wenn wir auf Jesus, auch als Kind, als Baby schauen, können wir trotzdem sagen, seht, das ist das Lamm Gottes. Dieses Lamm ist als Kind geboren worden, ist als Mensch groß geworden, hat gelebt wie einer von uns, wie wir. Aber er war bestimmt, das Lamm Gottes zu sein. Und er ist bis zum Schluss durchgegangen. Er hat alles auf sich genommen, was das bedeutet hat, Lamm Gottes zu werden. Und das ist ein Grund mehr, dankbar zu sein zu Weihnachten. Und wir können das gut zusammenführen. Und ich werde euch jetzt noch einmal einfach diese Sätze vorlesen. Und dann werden wir wieder, also instrumental wahrscheinlich, gell? Anbetungsmusik haben. Und kommt in das Gespräch mit Jesus. Sagt ihm, was euch davon anspricht, oder formuliert eure eigenen Sachen, wie ihr wollt, ihm begegnen wollt. Entschuldigung. Auf die Frage, Meister, wo wohnst du? Das könnte für uns bedeuten, so viel wie, ich will dein Jünger sein. Ich will von dir lernen. Ich will viel Zeit bei dir und mit dir verbringen. Ich will meine ganze Zeit bei dir und mit dir verbringen. Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte mehr vom Reich Gottes verstehen. Lehre du mich. Ich möchte sehen, wie du mit Menschen umgehst. Ich möchte sehen, wie du einen ganzen Tag verbringst. Ich möchte deine Hand auch auf meiner Schulter spüren. Dein Wohlwollen und deine Annahme auch für mich empfinden. Ich möchte Geborgenheit bei dir erleben. Ich möchte sehen und verstehen, wie du die Dinge tust und wie du die Lage in unserer Zeit einschätzt. Ich möchte erfahren, dass du selber mich zu den Menschen hinaussendest.
Danke, Michael. Danke.
Bitte.